Vor ein paar Tagen waren wir im Tonstudio. Tonstudio deshalb, weil wir innerhalb von Faces, das ist ja ein ganz großes Projekt, hier immer wieder der Hinweis, guckt auf Instagram, da erlebt ihr hautnah mit, wo wir gerade stehen in Sachen Faces, wohin wir gehen, was gerade aktuell passiert. Und am Montag waren wir im Tonstudio mit vier Frauen, die noch nie am Mikro standen, noch nie im Tonstudio waren. Ich kenne die Leute und ich dachte, die haben so richtig coole Stimmen. Und innerhalb von Faces gibt es einen Bereich. Faces hat ja Fotos, Filme, Haptik, Mitmachen, alles Mögliche. Und der Untertitel von Faces heißt ja Die Hoffnung hat viele Gesichter. Und da gibt es einen Kurzfilm von ca. 4-5 Minuten Länge. Und den Film gibt es auf Deutsch, ganz klar. Gibt es aber auch auf Englisch, auf Russisch und auf Türkisch. Und ich war mit einer Türkin, mit einer Russin, mit einer Amerikanerin und einem Deutschen waren wir im Tonstudio. Und zeige ich mal kurz ein Foto. Das Ganze passiert unter der Überschrift Stimmen, die die Stille brechen. Stimmen, die die Stille brechen. Und das wird ein echt toller Film. Das weiß ich jetzt schon, weil er in meinem Kopf schon fertig ist. Und Stimmen, die die Stille brechen, das passt auch zu dieser Headline, die Hoffnung hat viele Gesichter. Man muss über Hoffnung sprechen, sonst kommt sie nicht an beim anderen. Der Film, der jetzt kommt, da geht es auch um Hoffnung. Und zwar um Hoffnungsversuche, um das Betteln nach endlich Hoffnung, Licht, Freiheit, Liebe, all das Ganze über Jahrzehnte hinweg. Und es hat nicht funktioniert, zumindest so nicht, wie sich Silvia das erwartet hat und gewünscht hat. Und auch heute noch sehen sie sich danach, dass es endlich zu einer Freiheit kommt, obwohl sie auf dem richtigen Weg ist, obwohl sie sagt, es ist schon so viel passiert. Und es ist eine Frau, die sich mit ihrer letzten Kraft, wirklich, guckt den Film an, die sich mit ihrer letzten Kraft an die Hoffnung hält. Sie war, hat verschiedene Wege eingegangen. Ich will da gar nicht spoilern jetzt, aber nur eine Szene. Da sitzt sie auf so einer Fete, so einem Straßenfest in so einem Wahrsagerzelt und hat sich verkleidet als Hexe und will anderen Leuten Hand lesen und das Glück wünschen. Und merkt selber, meine Güte, ich wünsche anderen und ich habe es selbst nicht. Alles Weitere erzählt Film, erzählt der Film, ja klar, logisch, aber erzählt Silvia, die auch, obwohl sie auf dem Weg ist, und das ist so genial hier bei Superfrom, die ist ein Hoffnungsgesicht. Wichtig, gebt keine Kommentare, was sie tun soll damit oder sowas. Das weiß sie alles selber. Schaut euch den Film an und wenn ihr Zeit habt, dann sprecht doch einfach ein Gebet zu Silvia. Das wäre cool. Deine Mama aus Italien ist, genau. Mhm. Und dass sie einen Freund hatte, der der beste Freund deines Vaters war.
Ja.
Und dann hat es irgendwie geknallt.
Mhm.
Und dann kamst du, oder gingst mit deiner Mutter und dem Typ zogst du weiter im Prinzip.
Mhm. Also die ist mit dem zusammengekommen. Und
der war pädophil?
Pädophil und ja.
Wie hast du das gemerkt?
Der hatte Fotoalbums auf dem Tisch liegen mit nackten Mädchen. Der war für Hobbyfotograf.
Ne? Das war sein Hobby, super Hobby, oder?
Ja, super Hobby, ja. Und das hat meine Mutter auch mitbekommen und hat aber nichts dagegen gemacht, ja.
Wie alt warst denn du da? 14 oder so? Ne?
13, 12, 13, ja.
Ja, aber wenn man sowas sieht als 13-jähriges Mädchen, das verspult einen doch, oder?
Ich kann gar nicht sagen, was ich da gedacht habe. Man nimmt hin, man ist geschockt. Man wird selbst gefragt, ob man auch so Fotos machen möchte.
Ah, der hat dich gefragt?
Ja, ja, mich und meine Schwester, ja. Oben ohne Fotos.
Und ihr habt gesagt, geht's noch oder was?
Ja, also ich war sehr geschockt. Ja. Was mit meiner Schwester war, weiß ich gar nicht, aber das war schlimm, ja. Vor allen Dingen, meine Mutter hat es so hingenommen, ne?
Aber die hat jetzt ja hoffentlich nichts davon mitbekommen, dass der euch gefragt hat, ob?
Die hat alles mitbekommen, meine Mutter, aber sie war im Hörisch. Also die erste Ehe ging ja schon kaputt mit meinem Vater.
Das hört sich nach einer nicht schönen Kindheit an.
es war eine brutale Kindheit. Und da muss schon Gott mittendrin gewesen sein, dass ich das überlebt habe, ja.
Was war so brutal?
Diese Gleichgültigkeit der Eltern aufgrund des Alkohols.
Dann war der betrunkene Zustand ein Dauerzustand in eurem Hause.
Ich kenne meine Mutter nicht ohne Alkohol. Immer so ein bestimmter Pegel hat sie immer Indus gehabt, ja.
Wie war denn deine Entwicklung?
Also ich habe immer alles hingenommen, weil mir ja gar nichts anderes übrig blieb und war eigentlich immer auf der Suche nach Aufmerksamkeit, immer, auch bei Jungs früher und später kam dann auch die Suche nach Gott dazu, ja.
Wenn man mal die Suche nach Gott, und das ist ja wahrscheinlich auf dem Zeitstrahl etwas weiter hinten, schätze ich mal.
Ja.
Wenn man auf der Suche nach Anerkennung ist, dann ist man ja bereit, alles zu machen.
Einiges.
Wie sah das bei dir aus?
Die Freundschaften, die ich gesucht habe, da war es eher, dass es grenzüberschreitend oft war. Ich habe einiges mit mir machen lassen, ja.
Welchen Ruf hattest du in deiner Umgebung?
Ich glaube gar nicht, dass ich einen Ruf hatte, weil ich irgendwie so unscheinbar war und nicht viel aufgefallen bin. Mir ging es oft schlecht. Das hat anscheinend niemand bemerkt.
Dir ging es schlecht, sodass du eigentlich zum Arzt hättest müssen, oder?
Also ich war oft depressiv, auch in der Schule. Ich habe früh geraucht. Ich wollte dazugehören und war meistens Außenseiter.
Wie lange bliebst du im Elternhaus?
17,5. Bin das erste Mal ausgezogen. Da hat meine Mutter eine Flasche Sekt aufgemacht mit ihrem Freund, als ich da eine Wohnung hatte.
Ach, die haben das gefeiert. Zum Feiertag gemacht, als die Tochter rausgeht.
Ja, ja. Weil ich ja mit dem Mann nicht klar kam, ich war immer sehr rebellisch. Und das hat ihn aber auch noch angestachelt. Ne?
Ja gut, rebellisch, Silvia, das war ja der Pädophile.
Ja, also ich habe den so sehr gehasst, dass ich den, also ich hatte Gedanken, die ich zum Glück nie ausgeführt habe. Ja.
Ja. Und der hat dich noch provoziert.
Ja, das hat ihm noch Freude gemacht, wenn er gemerkt hat, dass bei mir der Pegel steigt, dass ich rebellisch werde, dann war der noch, der hat auch immer so ein gewisses Grinsen im Gesicht gehabt.
Hattest du nicht gedacht, ich oder ihm das vielleicht sogar angedroht, ihn anzuzeigen?
Das, wenn man in so einer Situation drin ist, das ist so viel von allen Seiten. Man will einfach nur überleben. An so Sachen habe ich gar nicht gedacht. Ja. Später habe ich mich ans Jugendamt gewandt und habe auch in einem Kinderheim angerufen. Hat niemand interessiert.
Ob du angerufen hast oder nicht, das Ergebnis ist das gleiche.
Ja.
Nix.
Nee, nix. Also meine Mutter hatte mal ein Gespräch in der Schule wegen mir, weil ich da gewisse Sachen erzählt habe. Sie kam auch in die Schule und danach war ich der Nestbeschmutzer und hatte noch mehr Stress wie vorher.
Das ist
das
Problem.
Ja.
Du suchst Hilfe.
Genau.
Und dann wird irgendjemand vorgeladen aus der Familie und nachher ist es noch schlimmer.
Nachher ist es noch schlimmer, ja.
Du sprachst vorher vom Pegel deiner Mutter. Mhm. Gab es eine Zeit, wo du auch einen Pegel hattest?
Später, ja. Ja.
Also obwohl du deine Mama so gesehen hast?
Also ich war nie in dem Sinn so betrunken wie sie, aber es gab auch Phasen, wo ich getrunken habe oder auch Haschisch geraucht habe, ja.
Hast du eine Ausbildung gemacht dann oder bist du...
Ich habe die Schule nicht beendet, obwohl ich eine gute Schülerin war. Ich hatte so eine Null-Bock-Stimmung in mir. Ich nehme an, das war schon eine tiefe Depression, ja.
Du hast dich wahrscheinlich dann auch so gehen lassen, oder?
Also ich bin mit 17,5 ausgezogen mit zwei Männern in eine Wohngemeinschaft. Die haben auch beide gekifft. Und da ging es los. Also absolut nur noch Party, Alkohol. Und da kam dann mein Absturz.
Oder hast du das empfunden, diesen Absturz? Oder war dir das egal?
Es war egal.
Das hört sich nach, ich will mit dem Leben ab an.
Nee, also es war nicht so bewusst, dass ich da mit dem Leben abschließen wollte. Irgendwas hat immer gekämpft und gehofft. Immer, ja.
Also war etwas in dir drin, das noch irgendwie nach vorne geguckt hat und du hast gedacht, vielleicht wird es doch irgendwie besser.
Ja, also wir hatten auch schöne Zeiten. Wir sind einmal im Jahr nach Italien gefahren. zu meinen Großeltern, ich und meine Familie. Und der Opa war immer sehr herzlich, meine Tante war Zeugen Jehovas, hat immer von ihrem Glauben erzählt. Und das waren die schönen Momente im Leben, ja.
Es waren nette Menschen.
Ja.
Wenn wir gerade hier die Martinshörner hören, kamen die auch öfters bei euch vorbei?
Nee, das nicht. Gar nicht. Hinter den Kulissen waren die Schweine.
Das ist doch schwierig, oder?
Ja.
Da muss man doch spielen.
Ja, natürlich.
Konntest du das?
Ich musste es, ja. Also ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Ich habe funktioniert.
Und dann warst du ja weg.
Ja.
Und das war dann die große Freiheit, oder?
Ja, die Freiheit, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Partys, Jungs, Haschisch, keine Schule mehr und einfach nur noch null Bock.
Also das heißt, du lebst in den Tag rein und wartest auf die nächste Party, oder?
Ja.
Wie lange kann man so leben?
1,5 Jahre. Dann kam der Absturz, ja.
Wie sah der aus?
Ich bin auch in dieser WG rausgeflogen. Also ich hatte überhaupt kein Selbstwertgefühl. Ich konnte mit den zwei Männern gar nicht umgehen. Also ich war ständig in meinem Zimmer und habe mein eigenes Ding gemacht. Ich konnte damit nicht umgehen.
Dass da noch zwei Männer in der Wohnung waren?
Ja. Ich wollte raus, die Freiheit, konnte aber damit nicht umgehen.
Das war nur ein Wort, ne?
Ja.
Oder eine Sehnsucht. Dann haben die beiden dich rausgeworfen.
Nee, ich habe Mädchen kennengelernt in der Diskotheke und bin zu ihr gegangen und habe einfach alles stehen und liegen lassen.
Die haben, ganze mich, Müll.
Die haben mich dann über eine Zeitung gesucht, damals über die Spömmel-Zeitung.
Beiden haben dich gesucht?
Ja, ich war ja nicht mehr da.
Die dachten vielleicht, dass was passiert.
Ja, kann ja sein, ja.
Ja.
Ja, und dann haben sie mich gefunden und haben mich gebeten, doch bitte die Sachen zu holen. Währenddessen hatte ich auch Stress mit dieser Freundin, weil ich habe mich damals in ihren ehemaligen Ex-Mann verliebt. Der war 10 Jahre älter wie ich und mit dem war ich dann 3 Jahre zusammen.
Du hast ja überall Freunde gemacht. Nicht.
Ja.
Aber auch wieder 3 Jahre nur ins Jetzt gelebt, oder? Nichts überlegt, was man machen könnte?
Ja, erstmal.
Kein Job?
Nee, erstmal nicht.
Wo kriegt man dann Kohle her?
Also ich habe immer wieder mal gejobbt, bei Bekannten mitgearbeitet, aber so richtig eine Ausbildung oder so, das war mir alles egal.
Gab es auch mal Ruhephasen in deinem Leben?
Nee, ich habe ja eine Biografie geschrieben über mein Buch, also über mein Leben und habe zu meinem Sohn gesagt, es ist krass, dass ich das überlebt habe.
Erzähl mal.
Ja, also ich wurde dann von diesem Mann schwanger. Der wollte aber dazu nicht stehen, weil der hatte ja schon 3 Kinder. Und dann bin ich zurück zu meiner Mutter.
Oh.
Ja, weil ich keine Wohnung, keine Bleibe hatte.
Die vor ein paar Jahren die Sektflasche geköpft hat und gefeiert, dass die böse Tochter aus dem Haus ist. Ne?
Jetzt komme ich da zurück und da Auflagen, ich sollte eine Ausbildung fertig machen. Dann hat sie eben erfahren, dass ich schwanger bin und daraufhin ist sie in ihrem Alkohol dann ausgeflippt. Hat auf mich eingeschlagen und das Kind habe ich verloren.
In welcher Woche?
Ja, das war ganz am Anfang. Ich habe es gerade festgestellt, dass ich schwanger bin, habe es ihr mitgeteilt und daraufhin ist sie absolut ausgeflippt, ja. Das Kranke an der Sache war, als ich das Kind verloren habe, kam eine Phase, wo sie sehr gut zu mir war, weil sie ein schlechtes Gewissen hatte.
Logisch.
Ja. Dann habe ich dieses Kind verloren, dann kam der absolute Zusammenbruch, also da ging gar nichts mehr. Ich lag nur noch im Bett, konnte nicht leben, konnte nicht sterben, gar nichts. Und da war ich 3 Monate in der Klinik gewesen.
In der psychosomatischen Klinik?
Die schönste Zeit meines Lebens. Ja.
Und du kommst aus der Klinik raus und wie geht's in der Biografie der Silvia weiter?
Ich komme erstmal zurück zu dieser Mutter.
Ja.
Und in der Zeit habe ich angefangen, nach Gott zu fragen. Und da
wie kamst du auf die Idee?
Ich habe gefragt nach dem Sinn des Lebens. Ich hatte Angst vor dem Leben und ich hatte Angst vor dem Sterben. Und ich habe irgendeine Hoffnung gebraucht oder einen Sinn im Leben. Und da kamen dann die Zeugen Jehovas ins Spiel, ja. In dieser Phase habe ich dann meinen ersten Ehemann kennengelernt, meine große Liebe damals. Der hat erst mitstudiert bei Zeugen Jehovas und von dem wurde ich dann ein zweites Mal schwanger mit meinem ersten Sohn. Und meine Mutter hat es wieder mitbekommen, dass ich schwanger bin und hat einfach rigoros Schluss ausgewechselt. Also ich war plötzlich auf der Straße. Die hat mich einfach rausgeschmissen, ohne einen Kommentar. Dann habe ich bei diesem Mann mitgelebt, wir haben geheiratet und dann kam mein erster Sohn zur Welt. Und dann war ich erstmal kurzzeitig glücklicher. Kurze Zeit.
Konntest du richtig Muttergefühle entwickeln und zulassen auch?
Ja, also die Kinder waren schon immer mein Ein und Alles, ja.
Mhm. Das hört sich auch an, als ob es nicht allzu lange gedauert hat.
Nee. Ich bin dann total in der Rolle der Zeugen Jehovas aufgegangen. Und mein Ex-Mann, also mein Mann damals, hat Drogenfreunde kennengelernt, die sich über ihn amüsiert haben, weil er eben die Bibel studiert hat. Und damit kam der nicht klar. Also da war das Baby, ich als Zeugen Jehovas. Der hat mich dann verlassen und ist in die Drogenszene abgerutscht. Ja. Ja, das war ein schwerer Schlag, von dem habe ich mich, glaube ich, immer noch nicht erholt. Weil das war auch meine große Liebe, dieser Mann, ja.
Wie lange ist das jetzt her?
30 Jahre.
Das hängt noch irgendwo voll drin, oder?
Ja, weil das war meine kleine Familie und mein Traummann, ja.
Hast du noch Kontakt zu ihm?
Leider nicht, nee.
Die Silvia steht da mit dem kleinen Kind, mit dem Bub.
Und das Fatale und Kranke an der Sache wieder, meine Mutter hat mich da unterstützt. Ich hatte ja sonst niemand. Und hat sich, das habe ich noch nicht erzählt, die hat mich ja rausgeschmissen. Ich habe das Kind geboren und habe meine Mutter noch vom Kreissaal aus angerufen. Und die hat sich sofort in mein Kind verliebt. Und ich habe dann noch ein paar Jahre gehofft, dass ich diese Liebe bekomme von ihr, die ich ja nie bekommen habe. Und die hat dann eben meinen Sohn bekommen, diese Liebe, ja.
Silvia, gibt es da auch irgendwie ein Happy End? Also so ein Zwischen-Happy End, wo du mal durchatmen konntest? Das ist ja alles so schwer. Das sind ja alles Dinge, wo man sagen muss, oh Mann, noch einen drauf, noch ein Paket, noch eine Last, noch etwas, mit dem ich überhaupt nicht umgehen kann.
Ich hatte immer die Hoffnung. Ich kann es dir gar nicht erklären, welche Hoffnung das immer war, ja. Dass irgendwas wieder gut wird.
Wurde irgendwas gut?
Meine Kinder. Also das muss ich ganz klar sagen. Meine Kinder sind mein Ein und Alles. Mhm. Ja.
Und damals wurde da was gut?
Nein.
Mhm. Also sprich, die Biografie geht weiter und die Richtung ist auch klar. Mhm. Abwärts.
Ja. Immer wieder Therapie habe ich mir gesucht, um das Ganze zu überleben.
Wie sah dein Absturz aus?
Also ich habe dann bei Zeugen Jehovas wurde ich ja dann auch getauft. Das war dann erstmal mein Halt. Dann habe ich Ehemann Nummer 2 kennengelernt.
Auch bei den Zeugen?
Bei den Zeugen. Mhm. Mit dem kam ich dann zusammen, habe meinen zweiten Sohn bekommen. Wir sind bei Zeugen Jehovas rausgeschmissen worden damals, weil der war verheiratet.
Ich kenne mich in der Zeugenszene nicht aus.
Ja.
Ne? Auf jeden Fall, die haben euch vor die Tür gesetzt.
Ja, ich bin rausgeflogen, ja. Und da
wieder rausgeflogen.
Wieder rausgeflogen, ja.
Wieder ein Stich, ein Stachel.
Mhm, ja.
Ach, Silvia.
Und dann war ich mit diesem Mann zusammen, habe das zweite Kind bekommen und das hatte eine Stoffwechselerkrankung, mein zweiter Sohn, von Geburt an. Und dann dachte ich mir, Strafe Gottes, ne? Ja. Und damit kam mein zweiter Mann aber auch nicht klar, unser Ausschluss.
Mit dieser Aussage oder mit diesem kranken Kind?
Mit allem. Also mit meinem ersten Sohn kam er gar nicht klar, dass wir von allem ausgeschlossen waren. Und der hat dann auch mit Drogen angefangen. Der war allerdings vor den Zeugen Jehovas auch schon drogenabhängig. Ich habe mir immer diese klassischen Männer rausgesucht.
Ja.
Spiegelbilder meiner Eltern, ja.
Silvia, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch.
Ja, ja.
Ist das schlimm? Geht's dir heute besser? Ich muss kurz einen Bogen in die Gegenwart springen. Aha. Ach, das tut mir echt leid.
ich liebe halt meine Kinder über alles, aber ansonsten stimmt in meinem Leben eigentlich gar nichts. Ich habe immer wieder Therapie gemacht.
Ja.
Ich habe meinen Glauben.
Wann kam es zum Glauben?
Ich habe dann einen Absturz gehabt nach der zweiten Ehe in die Esoterik.
Mhm.
Einen ganz tiefen Absturz und habe auch Lebensberatung gemacht. Das hat mich sehr ausgefüllt. Ich habe Menschen beraten. Ich habe Reiki-Einweihungen gemacht und so weiter und bin da auch richtig aufgegangen. Ich habe einfach die Anerkennung bekommen, auch von Menschen dann in meiner Lebensberatung. Ne?
Ja.
Und irgendwann saß dann eine Frau bei mir, ich war gerade am Kartenlegen und die hat mich dann gefragt, ob ich denn wüsste, was ich hier mache. Und dann hat sie angefangen, mir von Jesus zu erzählen.
Ich bin manchmal schwer von Begriff. Ja. Wie kommt eine, ist eine Kundin gewesen, oder?
Nee, die war, das war so ein Markt gewesen, wo man alles Mögliche angeboten hat. Und ich
da war aber so ein Zelt wahrscheinlich.
Ja.
Und du saßt drin, bisschen aufgebrezelt.
Ja, genau.
So als mittelalterliche Witch, Hexe, irgendwas.
Ja.
Und dann kam auf einmal die rein.
Die kam dann rein. Und ich kannte die von früher aus der Schulzeit.
Aha.
Die saß bei mir am Tisch dann und fing mit mir das Gespräch über Jesus an. Und die hat so begeistert von Jesus erzählt und ich war ja immer auf dieser Suche gewesen,
ja,
und dachte mir, jetzt kommt mein Retter und der hilft mir aus dieser ganzen Scheiße raus.
Ja.
Und habe dann alles, was mit Esoterik zu tun hatte, alles in den Sack rein und habe alles weggeschmissen.
Hast gesagt, so jetzt mache ich einen Schnitt.
Jetzt mache ich einen Schnitt. Und meine Kinder, die waren auch ganz erstaunt. Ich habe alles in die Säcke rein, habe es weggeschmissen und habe mir eine Bibel besorgt dann, ja.
Aha.
Und bin in die Gemeinde nach Heidelberg, in die Taube. Und da wurde ich 2012 getauft. Ja.
Warum hast du, warum oder wie war das, als du Jesus gesucht hast?
Mhm.
Gingen dir da einige Fenster auf und du dachtest, das ist es? Oder wie? Ich meine, eine Bibel kaufen ist das eine, ne?
Mhm.
Aber zu sagen, ich glaube, das ist ja doch ein weit größerer Schritt.
Also ich war immer auf der Suche nach diesem sogenannten Retter. Mhm. Jemand, der mir hilft, aus dem Ganzen rauszukommen, aus dem ganzen Leid und einfach jemand an der Seite zu haben. Und ich hatte irgendwann mit 6 oder 7 Jahren als Kind so eine Erscheinung mit Jesus. Da war ein Pferd und Jesus auf meinem Bett gewesen. Ich hatte diese Erscheinung, konnte aber damit nicht umgehen. Aber ich weiß, dass es Jesus war damals, ja.
Und jetzt, wie viele Jahre später, 20 Jahre später circa, erzählt er dir von Jesus?
Ja.
Was macht Klick?
Ich wollte diesen Jesus haben, ja. Ja.
Und jetzt höre ich heraus, dass das auch irgendwie nur ein Zwischenhoch war.
Ja, also ich habe mich dann taufen lassen und dann kamen aber die Herausforderungen im Leben, die gingen dann erst richtig los, hatte ich das Gefühl.
Weil du fromm wurdest.
Also es waren immer Zeiten, wo immer irgendetwas war. Ein Kampf, eine Herausforderung, immer. Ja. Dann bin ich 2012 mit 2 Kindern von Darmstadt nach Bayern gezogen, um aus dem ganzen Schlamassel erstmal rauszukommen.
Ja.
Mit den Männern und mit meiner Mutter. Ja. Da bin ich erstmal in Gemeinden und dann wurde mein Sohn sehr krank, der zweite. Psychisch krank.
Wie hast du dich finanziell über Wasser gehalten?
Also Gelegenheitsjobs, dann habe ich vom Unterhalt gelebt. Und ja, das hat immer irgendwie funktioniert. Ja.
Silvia, du sagtest, du bist immer noch auf der Suche.
Ich bin auf der Suche nach einem friedlichen Leben in Ruhe, ja. Und wir ziehen nächste Woche um in eine größere Wohnung. Ja, und dann muss ich erstmal zur Ruhe kommen und dann.
Du bist noch auf der Suche nach dem Frieden, oder?
Also mir hat mal jemand gesagt, wenn ich Schwierigkeiten habe von allen Seiten, bin ich auf dem richtigen Weg.
Ja, ich weiß, was der Satz heißt.
Ja.
Was er bedeutet. Aber trotzdem muss man die Schwierigkeiten ja ertragen.
Mhm.
Muss ich aushalten. Wie gehst du Schwierigkeiten an, wenn wieder welche kommen?
Also ich werde erstmal ganz ruhig, das habe ich so gelernt. Ich bin immer ruhig, wenn es Schwierigkeiten gibt und suche nach Lösungen. Also ich habe auch gelernt, nach positiven Dingen Ausschau zu halten. Dankbar zu sein, egal wie schlimm es ist.
Wenn Schwierigkeiten kommen, wann ist der Moment, wo du dich an Jesus wendest?
Wenn die Schwierigkeiten da sind.
Ja, das ist klar. Vorher ist schlecht, ne? So ja. Im Prinzip vorab schon mal.
Ja.
Also das ist dann schon eine Sache, wo du Jesus mit reinnimmst, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Ist es dir nicht irgendwo zur Enttäuschung geworden, dass das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst?
Sehr oft.
Der Glaube, meine ich jetzt?
Sehr oft. Also wir hatten letztes Jahr auch einen schweren Verkehrsunfall noch als Höhepunkt von allem.
Das hört gar nicht auf.
Nee, das hört nicht auf. Wir hatten einen ganz schweren Verkehrsunfall. Ich habe in dem Moment, wo ich wusste, da fährt mir jemand hinten rein, habe ich ganz laut Jesus geschrien und habe dann eine absolute Ruhe bekommen. Ich wusste, das Einzige, was ich machen muss, dieses Auto zum Stehen bringen. Ja, das Auto war total Schaden. Die Sabrina war auf der Intensivstation, meine Tochter, eine Nacht. Aber er hat uns alle bewahrt, uns alle drei, ja. 8 Wochen später hatte ich ein weiteres Auto, auch von Jesus, ja. Ich war so oft an Grenzen, dass ich mich immer wieder entscheiden musste, glaube ich weiter oder verfalle ich jetzt in absolute Depression? Und dann habe ich mich immer wieder für Jesus entschieden. Aber ich habe auch oft gehadert, also das muss ich auch sagen. Mhm. Es gab auch Phasen, wo ich gedacht habe, keine Lust mehr, ja.
Warum glaubst du heute?
Weil ich hoffe und glaube, dass Gott einen Plan mit uns hat und dass ich da nicht umsonst durch musste, durch das Ganze. Und dass er im Endeffekt doch noch was gut macht.
Silvia, das wünsche ich dir, dass das passiert.
Ja.
Echt. Dass du, das hört sich ja immer so, das sind so Trostpflästerchen fast. Ich wünsche dir es total. Wer ist Jesus für dich? Ganz ehrlich.
meine Hoffnung. Letztendlich meine Lösung für alles. Mein Halt.
Danke, dass du uns mit reinnimmst, ohne ein Happy End. Im Sinne von geglaubt, Feuerwerk. So ist es ja nicht, ne?
Nee, habe ich auch immer gedacht, ja.
Ja. Ja, das ist ein Irrglaube.
Mhm.
Ja. Darf ich dir noch meine 4 Probelabschlussfragen stellen?
Ja.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals?
Ich lese sehr gerne, von daher hätte ich mehrere. Also
ich nehme gern.
Von Joyce Meyer, Gott vertrauen.
Joyce Meyer.
Mhm.
Und wir meiern uns zur zweiten Frage. Mhm. Wir choisen uns zur zweiten Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20 Jahren?
Menschen, die mir nicht gut tun. Und ich kann absolut Grenzen ziehen. Ich merke, wenn es mir nicht gut tut, dass dann ziehe ich diese Grenze.
Woher erkennst du Menschen, die dir nicht gut tun?
Mittlerweile.
Ja, mittlerweile, genau.
100 Meter entfernt. Ja. Ich erkenne sie einfach, indem sie...
Haben die eine rote Warnlampe oben auf dem Kopf für dich jetzt schon? Ach, der tut mir nicht gut.
Ich bin da sehr sensibel, ja. Ja, mittlerweile, ja.
Und die dritte Frage.
Mhm.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 12 Monaten angeeignet hast, haben dein Leben ein Stück verbessert?
Immer wieder in die Ruhe zu gehen, trotzdem zu vertrauen, mit Gott zu reden und einfach in die Ruhe gehen, egal was ist. Ja.
Und dann sind wir schon bei der letzten Frage mit dem Plakat.
Mhm.
Was würde draufstehen auf deinem Plakat?
Gott vertrauen, gerade in Wüstenzeiten oder im Sturm. Ja.
Gerade. Kannst du daraus so Wüste oder Sturm?
Beides. Ja.
Das kriegt unsere super Grafikerin hin.
Mhm.
Vielen Dank, Silvia.
Mhm.
Wir reden hier über Hoffnung, bei Superfrom. Hoffnung, die einen Namen hat, nämlich Jesus. Und davon erzählt dieser Film, aber davon wird auch Faces sprechen. Durch und durch über Hoffnung, die einen Namen hat, nämlich Jesus. Und ich zeige euch noch ein Foto. Komm, das kann ich doch noch. Die Zeit haben wir, oder? Dass ich euch noch ein Foto zeige, das auch zum Projekt Faces gehört. Das haben wir gleich. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Guck mal. Da steht drauf, Hoffnung entsteht, wenn wir den Mut haben, sie zu teilen. Und ich wünsche uns, dass wir Hoffnungsteiler werden, dass wir auf Jesus hinweisen, ganz praktisch im Alltag. In diesem Sinne, in 2 Wochen kommt der nächste Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm und Hoffnungsträger. Bis dahin, tschüss.